Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. In dieser Staffel befassen wir uns mit dem schwierigen Weg zur Reife. Natürlich denkt jeder, dieser Weg wäre nur für ihn schwierig, während alle anderen das spielend hinbekommen. Die sozialen Medien verstärken diesen Eindruck noch. In Wirklichkeit aber rühren wir hier an Fragen, welche die Menschen seit mehr als 2500 Jahren beschäftigen. Wie kann es mir gelingen, ein glücklicher Mensch zu werden? Jemand, der sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist, der souverän auftritt, von anderen akzeptiert wird, gleichzeitig aber bei sich selbst bleibt, nicht fremdbestimmt ist, eine unverwechselbare Individualität besitzt. Im Podcast Wissen erinnern spüren wir die vergessenen Antworten auf, die in früheren Gesellschaften auf diese Fragen gegeben wurden. Und natürlich geben wir auch ein paar neue Antworten. Heute geht es um Individualität. Das Individuum ist das Ungeteilte. Darin steckt das Wort dividieren, lassen etwas teilen. Und die Vorsilbe in bedeutet, dass man es nicht aufteilen kann. Gibt es in der Welt etwas Unteilbares? Diese Frage haben sich bereits die griechischen Philosophen im 5. Jahrhundert vor Christus gestellt, als sie über die Struktur der materiellen Welt nachdachten. Wenn wir etwas immerfort zerteilen, kommen wir dann auf eine Einheit, einen Kern, bei dem das nicht mehr möglich ist? Der griechische Philosoph Demokrit nannte solche Einheiten Atome. Sind Individuen, also solche Atome, nur bezogen auf die soziale Welt? Das Individuum definiert sich über die Individualität, über die Eigenschaften, die uns von anderen unterscheiden, die uns unverwechselbar machen. Aber was macht uns unverwechselbar? Aussehen, Herkunft, Interessen, Begabungen? Ganz sicher nicht. Solche Attribute erlauben uns eine Unterscheidung auf der äußerlichen Ebene. Aber diese Ebene kann sich schnell auflösen, so wie man sprichwörtlich den Boden unter den Füßen verlieren kann. Gerade in persönlichen Grenzsituationen, zum Beispiel eine schwere Krankheit, Erlebnisse von Krieg und Gewalt im Angesicht des Todes, merken wir, wie ähnlich wir einander in Wirklichkeit sind mit unseren Ängsten, unseren Schmerzen. Das Gefühl der Empathie, das Einfühlungsvermögen in andere, die Fähigkeit mitzuleiden, ist für uns der beste Beweis, dass wir eben nicht unverwechselbar sind. Diese Empathie ist evolutionär angelegt, muss aber von jedem Menschen in seiner Persönlichkeitsentwicklung aktiviert werden. Die zweite große Einschränkung unserer Individualität sind die sozialen Kräfte wie Gruppenzwang, soziale Normen, Verhaltensvorschriften. Die setzen gewissermaßen die Randbedingungen, damit wir uns als Individuen nicht zu sehr voneinander unterscheiden. Wir erleben also zwei widerstreitende Tendenzen. Auf der einen Seite Kräfte, Umstände, die uns einander ähnlicher machen. Auf der anderen Seite den unbedingten Wunsch, ein Individuum zu sein, welches sich von anderen unterscheidet. Auf der einen Seite wollen wir dazugehören, nicht ausgegrenzt werden. Auf der anderen Seite wollen wir nicht austauschbar sein, sondern irgendwie besonders. Wir wollen uns selbst verwirklichen und nicht nur den Vorstellungen der anderen genügen. Diese Spannung, die der Individualität innewohnt, müssen wir als Menschen jeden Tag aushalten. Besonders junge Leute spüren diesen Konflikt, weil ihre Individualität nicht gefestigt ist. Sie muss sich erst im Laufe des Lebens herausbilden. Carl Gustav Jung, der große Zürcher Psychoanalytiker, hat diesen Prozess als Individuation bezeichnet. Er schreibt 1933, Individuation bedeutet zum Einzelwesen werden und insofern wir unter Individualität unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst werden. Man könnte Individuation darum auch als Verselbstung oder als Selbstverwirklichung übersetzen. Das heißt, ein Individuum ist man nicht, sondern man wird es und das kann, so war Jung überzeugt, auch ein Prozess sein, der das ganze Leben andauert. Im späten 18. Jahrhundert nannte man einen Menschen, der seine Individualität aus eigener Kraft entwickeln wollte, ein Genie. In der Literaturepoche des Sturm und Drangs zeichnete sich das Genie also nicht durch außergewöhnliche Begabungen aus, sondern durch den Drang nach unbedingter Selbstverwirklichung. Klassisches Beispiel: Goethes Gedicht Prometheus von 1772, das er im Alter von etwa 23 Jahren schrieb. Da heißt es provokativ: Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Goethe hat aber diesen Absolutheitsanspruch des Genies später wieder eingeschränkt. 1817, also mit 68 Jahren, schrieb er ein anderes Gedicht, Urworte Orphisch. Die erste Strophe trägt die Überschrift Daimon.
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen. Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist alsobald und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Die Planeten verkörpern unsere Schicksalskräfte, wie Goethe es so schön gedichtet hat. Aber das ist nicht das fatalistische, unabänderliche Schicksal, sondern geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das ist der Ausgangspunkt jeder Individuation, die letztlich uns als Individuen hervorbringt. Aber die Entwicklung hängt auch von anderen prägenden Einflüssen ab. Zweite Strophe Tyche, das Zufällige. Dritte Strophe Eros, die Liebe. Vierte Strophe Ananke, die Nötigung. Fünfte Strophe Elpis.
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt. Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer erhebt sie uns, mit ihr durch sie beflügelt. Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen, ein Flügelschlag und hinter uns Äonen.
Ja, das ist Elpis, die Hoffnung, denn ohne die Hoffnung auf eine Selbstverwirklichung würden wir den schwierigen Weg der Individuation gar nicht beginnen. Und die Vorstellung, ein Genie sein zu wollen, ist keineswegs der schlechteste Ausgangspunkt. Aber genau das kann sich schnell als Bürde erweisen. Der Zwang zur Originalität, zur Unverwechselbarkeit kann Angst machen. Bei allem, was wir tun, stehen wir unter ständiger Beobachtung durch unsere Eltern und unsere Lehrer, vor allem aber durch unsere Peers, die Mitschüler, Freunde, Kollegen, Verwandten. In den sozialen Medien wird ständig und erbarmungslos bewertet, ob die eigene Individualität auch den Erwartungen der Gruppe, der Gesellschaft entspricht. Und wehe, wenn nicht. Dann gibt es Mobbing, Shitstorms, Cyberbullying, wie es in Neudeutsch heißt. Dann erleben wir auf einmal nicht Geborgenheit, sondern das Ungeborgensein, das Ausgesetztsein. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies die Kehrseite der Individualität ist. Wer ein Individuum sein will, der muss auch lernen, mit dieser negativen Seite umzugehen. Aber wie? Zum Glück für uns ist dieses Problem nicht neu, sondern es stellt sich, wie ich schon gesagt habe, jedem Menschen seit mehr als 2.500 Jahren. Der griechische Dichter Pindar, einer der neun kanonischen Lyriker des Altertums, hat uns diesen Satz hinterlassen: Werde, der du bist. Er steht in Pindars pythischen Oden. Sie erinnern sich, die Pythia, das war das Orakel von Delphi. Dort hatte Apoll, das ist im Griechischen und im Römischen der Gott des Lichts, der Weissagung und der Künste, seinen wichtigsten Tempel. Und wie lautete die Inschrift oben über den Eingang zum Tempel des Apoll, die jeder lesen musste, der dort eintrat? Erkenne dich selbst. Der Satz stammt von Chilon von Sparta, einem der sieben Weisen des antiken Griechenlands. Jetzt haben wir also zwei Merksätze aus der griechischen Antike zum Thema Individualität, die wie zwei Säulen vor uns stehen. Auf der einen Seite, werde der du bist, und auf der anderen Seite, erkenne dich selbst. wenn werde, der du bist, das Ziel bezeichnet, welches wir mit unserer Individualität erreichen wollen, dann bezeichnet erkenne dich selbst den Weg dorthin. Dann machen wir uns also auf den Weg zur Selbsterkenntnis. Nur, wo ist dieser Weg? Paul Watzlawick, der bekannte Psychotherapeut, hat mal gesagt, wer zu sich selbst finden will, darf andere nicht nach dem Weg fragen. Das aber tun wir heute fortlaufend. Wir fragen ständig andere danach, ob das, was wir auf Instagram oder TikTok gepostet haben, gut und richtig war, ob es den anderen gefallen hat, ob sie uns Likes und Emojis dafür geben. Das ist ein ungeheurer Druck, der auf uns lastet und auf den jungen Leuten von heute sicher noch mehr als auf der Generation ihrer Eltern. Was sollen wir denn aber machen? Die Antwort: Fehler. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sollen Fehler machen und uns damit auseinandersetzen. Nur auf diese Weise werden wir herausfinden, was für uns gut und richtig ist. Jede Geschichte von Individuation ist eine Geschichte von Fehlern, die korrigiert wurden. Aber aus Fehlern lernen ist auch ein wissenschaftliches Problem. Was sind die Mechanismen des Lernens, auch bei den KI-Chatbots? Wissenschaftlich gesprochen existiert eine Rückkopplung zwischen einer Veränderung, die das System vornimmt, und einer Bewertung dieser Veränderung. Das System lernt also, was besser und was schlechter ist. Das setzt einen Bewertungsmaßstab voraus. In sozialen Systemen sind das zum Beispiel ethische Normen und moralische Werte, wie die 10 Gebote. Dann müssten ja im Laufe der Zeit die Fehler, die wir machen oder die ein KI-System macht, immer weiter abnehmen, oder? Das ist zu kurz gedacht, aus mehreren Gründen. Der erste Grund, die Adaptivität von Systemen. Die Wertmaßstäbe, welche definieren, was besser oder schlechter ist, sind nicht ein für alle Mal vorgegeben. Sie verändern sich auch in einer Gesellschaft, zum Beispiel durch die sozialen Akteure. Normen setzen Maßstäbe für die Anpassung jedes Individuums, aber alle Individuen zusammen etablieren diese Normen erst. Wir haben hier also eine typische evolutionäre Dynamik vor uns, die dafür sorgt, dass Systeme sich an veränderte Bedingungen adaptieren, ganz allgemein gesprochen. Der zweite Grund, die Kreativität von Systemen. Wenn alle sich immer besser an die existierenden Normen anpassen, werden die Entwicklungsmöglichkeiten von Systemen stark eingeschränkt. Es ist im Interesse der Evolution, dass immer auch Individuen von solchen Normen abweichen. Innovation nennt man das. Ob diese Innovationen gut sind für das System, wird sich erst zeigen, aber möglich sein müssen sie. Bestes Beispiel: die Entwicklung der Kunst. Denken Sie an das Aufkommen des Expressionismus in der Malerei oder die Entwicklung der Mode. Also, ob ein Fehler tatsächlich auch ein Fehler ist oder eher der Start einer ganz neuen Entwicklung, muss sich erst noch zeigen. Der dritte Grund, die Individualität. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einem sozialen System, welches aus einer großen Zahl von Individuen besteht, und einem Einzelwesen. Das bedeutet in unserem Kontext, dass das kollektive Lernen nicht notwendigerweise alle Individuen mit einbezieht. Die Tatsache, dass eine Gesellschaft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und deshalb zum Beispiel bestimmte Ideologien ablehnt, bedeutet nicht, dass jetzt jedes einzelne Individuum diese Ideologien ablehnt. Um es zugespitzt zu formulieren, Individuen haben ein Recht auf eigene Fehler und auf eigene Erfahrungen. Denken Sie an Sneewittchen, der es nichts genützt hat, dass die 7 Zwerge sie vor der bösen Stiefmutter gewarnt haben. Sneewittchen musste ihre Fehler selbst machen. Es gibt also prinzipielle Gründe, warum trotz des Lernens und der Erfahrung die Fehler nicht einfach verschwinden. Und wenn man es recht bedenkt, ist das gut so. Wir müssen unsere Fehler auch selbst machen, wenn die Individuation gelingen soll. In der nächsten Woche werde ich das an einem Beispiel aus der Literatur illustrieren. Seien Sie dabei, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.